ARD. Talk mit Tees.
Eine unverarbeitete Geschichte, die so tief greift ins Leben.
Kommt
immer wieder. Also da habe ich mich jetzt auch selber beleidigt innerlich. So du Arsch, jetzt musst du dich mal endlich mal zusammenreißen wieder. Du bist jemand, du hast vor allen Dingen hast du Verantwortung und du hast so tolle Kinder und mein Part war dann zu sagen, so jetzt will ich. Also meine Mitte ist aber immer noch extrem, aber ich bin ja auch gereift. Man muss jetzt gar nicht mehr nach ganz oben. Weil da kann man auch sehr tief wieder nach ganz unten fallen. Das habe ich ja alles miterlebt. Hätte ich damals aufgegeben, wäre ich heute nicht mehr hier unter uns.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich finde, alle Menschen sind spannend und einige sicherlich noch etwas spannender aufgrund ihrer Biografie oder ihrer Tätigkeit. Mein Gast in dieser Folge ist Jan Ullrich, unser Tour de France-Sieger und Sportheld, der, was damals für viele überraschend war, völlig die Kontrolle über sein Leben verlor. Aus einem gefeierten Helden wurde nach Dopingvorwürfen ein Ausgestoßener, der sich in Schweigen flüchtete. Viele Jahre später gab es dann ein Geständnis im Rahmen einer sehr sehenswerten Doku. Jan Ullrich erlebte wirklich einen Totalabsturz, flüchtete sich in Alkohol, Drogen, verlor seine Frau, seine Familie und wurde depressiv. Und wir sprechen in diesem Podcast natürlich darüber, wie er nach zahlreichen Rückschlägen wieder auf die Beine gekommen ist. Jan Ullrich lebt heute mit seiner Partnerin Elisabeth in Merdingen. Er hat ein gutes Verhältnis zu seinen vier Kindern und auch zu seiner Ex-Frau. Und er engagiert sich wieder im Radsport, organisiert Radcamps oder Veranstaltungen wie das Jan Ullrich Cycling Festival. Jan wird geschätzt für seine Offenheit, seine Reflektiertheit, seine Bereitschaft, sich seiner Vergangenheit zu stellen und auch offen über die Fehler und die Konsequenzen zu sprechen. Und er ist ein Vorbild für Menschen, die sich aus einem großen Tief und aus einer Depression wieder rausarbeiten wollen. Und genauso habe ich ihn in diesem Gespräch erlebt. Es ist ein absolutes Privileg gewesen, ihn alles fragen zu dürfen, denn er hat einen so brutalen Weg hinter sich. Und es ist wirklich toll zu sehen, dass er da komplett wieder raus ist und es ihm richtig gut geht. Denn seine Geschichte ist schon eine echt krasse.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Ja, also, guten Tag.
Du hast einen krassen Weg hinter dir. Wem erzähle ich das?
Ja, das stimmt. Also ein interessantes Leben.
Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Nochmal offiziell.
Freue mich, dass ich hier sein darf.
Eben kam gerade, ich wartete auf dich unten im Foyer und dann kam einer rein, so ein voller Fahrradmontur und mit so einem Rucksack und stellte sich vor die Tür und wartete. Und mein erster Gedanke war, krass, der ist mit dem Fahrrad hergefahren. Aber es waren Boote.
Ah ja. Ja gut, aber das Wetter ist ja heute auch fantastisch und alle Leute oder ich, wenn ich jetzt Radfahren gehe, du triffst ja hier unglaublich viele Leute auf dem Rad. Ja, das ist ja wirklich erstmal eine tolle Gegend. Zweitens sind wir das Wetter immer besser nach dem langen Winter und so weiter. Radfahren ist eine wunderbare, tolle Sportart. Ja. Und die Leute bewegen sich einfach. Das ist einfach so.
Ja.
Gott sei Dank.
Und teilweise verdanken sie es dir, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen. Aber durch den Radboom, den du ja damals ausgelöst hast, plötzlich wollten alle aufs Rad. Davon ist sicherlich immer noch ein bisschen geblieben. Vielleicht im Gegensatz zum Tennisboom. Als alle wegen Boris Tennis spielen wollten, das ist dann irgendwann abgeebbt. Aber bei dir hat sich das Radfahren vielleicht noch ein bisschen fortgeführt.
Auf alle Fälle. Also sind ja auch mehrere Profiteams entstanden. Der Radsport in Deutschland hat eine ganz andere Schätzung bekommen und eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und und das ist auch eine tolle Sportart. Ja. Das kann jeder tun. Und ich finde das nach wie vor auch gut. Und wer mal, das ist ja immer so dieses, was ich immer wieder gern sage, wer mal dieses Radsportfieber in sich hat oder wer angesteckt wurde, der kommt auch nicht mehr davon weg. Ja. Und ist ja auch toll, ist eine tolle Bewegung. Und beigetragen hat natürlich auch diese Elektromobilität, also dass wirklich auch viele ältere Leute, das sieht man hier auch ganz oft.
Ja, guck mal, du bezeichnest das sogar als Radfahren. Interessanterweise.
Ehrlich,
E-Bike-Fahren hat nichts mit Radfahren zu tun.
Doch.
Man kann eher Mofa oder so. Man muss sich ja wirklich nicht mal verausgaben.
Also wenn man nicht will, nicht, aber du hast diese Effekte, diese Zeiteffekte, du bist draußen an der frischen Luft. Du kannst natürlich zuschalten, wie du willst, du kannst ja auch kleine Stufe fahren.
Ja,
viele ältere Leute oder was du vorhin schon gesagt hast, du hast mir gerade erzählt, Joggen geht nicht mehr mit dem Knie.
Ja, weißt du.
Und viele haben das gleiche Problem.
Total.
Und dann auf einmal gibt es jetzt die Möglichkeit, unterstützend Rad zu fahren. Und die Leute machen wieder Sport. Ja, das ist auch schon so.
Wie viele Räder hast du zu Hause?
Ich habe jetzt aktuell, kann ich dir sagen, es sind nicht mehr so viele, 5 Räder zu Hause, aber die meisten stehen ja im Museum mittlerweile. Ich habe
aber ich meine aktive Räder auch.
Aktive Räder,
ja. Hast du auch 5?
Ich habe sogar ein Elektro-Mountainbike tatsächlich.
Kann man.
Ja.
Wann hast du das letzte Mal?
Und ich erzähle dir jetzt mal zum Elektro-Mountainbike, erzähle ich dir jetzt mal was. Es gibt sogar viele Profis, die Elektro-Mountainbike fahren oder im Winter vor allen Dingen, weil sie dann noch höher kommen. Sie können noch weitere Strecken fahren. Und du kannst ja in die Pedale treten, wie du willst. Du kannst ja auch eine kleine Stufe fahren, du kannst ausmachen.
Ja.
Oder wenn du halt noch höher willst, irgendwo auf dem Berg, wo du sonst nicht hinkommen würdest, aus eigener Kraft, dann schaltest du zu. Ja, und das macht einmal noch mehr Spaß.
Du kommst leichter ins Höhentraining.
Zum Beispiel. Na, das macht einfach Spaß. Vor allem, wenn man mal jetzt so wie Profi ist eine Sache, aber viele Leute haben irgendwie mit einem Knieproblem oder sowas, ja, können eben nicht mehr andere Sportarten machen, die früher viel gejoggt haben zum Beispiel. Und die fahren jetzt einfach Elektrobike. Ja, und machen trotzdem irgendwie, haben nicht nur das Gefühl, sondern das ist Sport. Weil du selbst entscheiden kannst, du kannst mit dem Daumen einfach draufdrücken und dann hast du entweder keine Unterstützung oder eine kleine Unterstützung oder wenn es drauf ankommt, wenn es am Berg oder in Gruppen mitfahren. Einfach die unterschiedlichen Leistungsdichte oder Leistungsunterschiede. Du kannst dann einfach zusammenfahren, ja. Und was man auch viel sieht in der Gegend, dass ältere Leute einfach, wo Frau oder auch der Mann ein Elektrobike fährt und wenn einer sportlicher ist aus dem Bereich, dann hat er ein normales Rad. Also man kann einfach mehr zusammen machen, das ist ja heute das Wichtige auch.
Da spricht der Mann, der Menschen zusammenbringt zum Radfahren,
ja,
quasi beruflich.
Das mache ich mit meiner Freundin auch. Meine Freundin hat auch ein Elektrobike und ich kann ganz normales Tempo fahren und sie hält halt mit. Ohne groß Probleme zu haben.
Du könntest das Jan-Ulrich-Elektrobike ausbringen, wo man nochmal zusätzliche Widerstände einbauen kann. Also nicht die Erleichterung, sondern nochmal zusätzlich für die ganz harten Kampfschweine.
Weißt du? Ich glaube, Radsport ist hart genug. Hier kann man ja auch wunderbar Schwarzwald oder irgendwo ganz steile Berge, gibt es ja hier auch im Thuniberg, am Kaiserstuhl und so weiter. Man kann sich schon richtig quälen auf dem Fahrrad.
Ja.
Da muss man nicht noch extra.
Ja.
Oder man macht Wasser in den Reifen. Haben wir früher gemacht, wenn wir eigentlich leiden konnten. Haben wir Wasser in den Reifen gemacht. Ganz früher.
Nein.
Ja,
ohne dass er es merkt?
Man merkt das dann schnell.
Ja. Wasser in den Reifen. Entschuldige bitte, wie kriegst du das Wasser in den Reifen?
Das kriegt man schon. Man kann
aber wie, Ventile. Spritze oder was?
Nee, man kann die Ventile rausdrehen und dann Wasser reinmachen und dann wieder Ventile reindrehen, aufpumpen.
Ja.
Also Kleinigkeiten.
Okay,
haben wir auch gemacht.
Auch mal bei der Tour de France?
Nein.
Natürlich nicht. Also, ja, wir sind uns ja schon mal begegnet. Erkennst du mich wieder?
Deine Stimme erstmal, aber natürlich erkenne ich dich wieder.
Ja. Denn ich stand ja mal an der Strecke bei der Tour de France, als ihr durch Baden-Baden gefahren seid. Es war eine kurze Begegnung von vielleicht 2,3 Sekunden. aber einmal seid ihr auch wirklich durch Baden-Baden gefahren. Es gab diesen einen Tag.
Ja.
Das war auch noch der große,
große
Kampf. Du und Lance wart ganz vorne.
Genau,
wir haben natürlich Stunden gewartet.
Ja.
Und dann kommt dieser Moment und er ist so schnell vorbei.
Aber das ist noch in deiner Erinnerung. Also
es muss ja. Das war ganz toll, weil die Menschen dann plötzlich Fernseher aus ihren Wohnungen holten. Sie bauten die Fernseher auf dem Bürgersteig auf.
Aha.
Und dann versammelten wir uns, damit wir verfolgen konnten, wo im Schwarzwald seid ihr gerade unterwegs.
Ja.
Und da wusste man, in 10 Minuten müssten sie jetzt auch da sein.
Es ist wirklich, jetzt kann ich auch mitreden, weil sonst war ich ja immer auf dem Rad und vor der Kamera. Und jetzt war ich auch einige Male schon bei Radrennen dabei, letztes Jahr beim Start der Tour de France, wo ich auch an der Strecke stand. Ja, und das war auch irgendwie ein tolles Gefühl, von der anderen Seite mal zu sehen.
Die Leute um dich herum, die Fans, haben dich natürlich erkannt. Das war also ein großes Get-Together, großes Wiedersehen.
Richtig.
Was gab es für Reaktionen? Also von den Menschen, die dich dann auch erkannt haben?
Durchweg gute Reaktionen. Ja. Also die freuen sich natürlich, wenn sie spontan jemanden sehen und den sie kennen. Da stehen ja die Radsportfans auch, ne? Die Leute, die den Sport lieben und die sich dann auch die Zeit nehmen, dann dorthin zu kommen. Auch viele sind ja auch im Urlaub dann irgendwo in den Pyrenäen, in den Alpen und so weiter.
Wo standest du?
Letztes Jahr beim Start in Florenz.
Das war beim Start.
Ja, genau. Florenz, ja. Aber das fand ich auch toll und das will ich auch mit meinen Kindern und mit der Familie auch mal wieder machen, dass man einfach mal so ein, zwei Tage einbaut, wo man einfach mal als Fan da ist und dieses aufsaugen kann, dieses Spirit.
Ja. Und was erlebst du, sag ich mal, in dir drin, ob nun körperlich oder auch mental, wenn du die Kämpfer von heute siehst? Ja, also du hast ja dafür gelebt, du hast dafür gebrannt, es ist in deiner DNA.
Richtig.
Wenn man dich nicht Radfahren lässt, dann krepierst du. Ja, das ist ja nie weggegangen.
So ungefähr ist es.
Wie ist das für dich?
Immer noch aufregend. Ich liebe diesen Sport ja. Das ist ja meine Identität, die ich ja ein paar Jahre verloren hatte, dann, aber jetzt wieder gewonnen habe. Und es ist einfach, ich fühle mich auch als Repräsentant und als für diesen Sport auch weiterhin. Und die Leute, die da an der Strecke stehen, aber auch viele Fans, die können sich noch gut erinnern an die Zeit, wo ich da mitgefahren bin vorne und diese unglaublichen Fights gehabt habe. Und man freut sich einfach, ja, wenn man jemand aus der Szene dann sieht.
Du hast einen wahnsinnigen Weg hinter dir. Du hast selbst mit dir über Jahre gerungen und hast jetzt gewonnen.
Ja.
Wie geht's dir heute? Also jetzt.
Mir geht's gut und du sagst es. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückschaue, fühle ich mich einfach reich. Also ich habe ein sehr interessantes und intensives Leben, hast du schon erwähnt, mit Höhen und Tiefen, und die braucht man ja auch. Also im Nachhinein ist es ja ein Leben gewesen, wo ich wieder festgestellt habe, es lohnt sich immer weiter zu kämpfen. Also egal wie schwer die Situation ist, es lohnt sich weiter zu kämpfen, weil jetzt bin ich wieder glücklich. Ja. Ich mache wieder ganz viele tolle Sachen und habe meine Identität wieder zurück, weil Radsport ist ja mein Leben nach wie vor, und das macht einfach Spaß. Aber hätte ich damals aufgegeben, wäre ich heute nicht mehr hier unter uns. Ja, das ist man das hat mir wieder gezeigt, man muss immer, es lohnt sich immer im Leben weiter zu kämpfen. Und es kommt auch wieder nach extremen Situationen, die nicht so schön sind. Es kommen auch wieder gute Situationen. Und heute bin ich einfach glücklich.
Ja, gut. Ja. Und du hast ja viele Brücken hinter dir abgerissen, auch zu Menschen, die man belogen hat oder
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Mit wem oder was hast du dich vielleicht noch nicht ausgesöhnt? Denn im Moment ist es ja auch wirklich alles rosa, oder? Die Welt, es scheint ja viel Sonne, auch in deinem Leben. Was gibt es, mit dem du dich vielleicht noch nicht so hundertprozentig ausgesöhnt hast?
So gut wie nix.
Ja,
nee, wirklich, ja, weil ich bin sehr harmoniebedürftig und habe auch die Zeit heilt auch. Das ist immer so. Ich hau die einfach mal raus. Die Zeit heilt auch die Wunden. Ja, und ich habe mich eigentlich mit allen ausgesprochen.
Wobei dieser Satz hat mir eine Psychologin gesagt, eigentlich ist er Quatsch.
Warum?
Es ist nicht die Zeit.
Ja.
Es ist die Tatsache, dass man sich mit den Dingen beschäftigt.
Ja, aber
dass man
aber
sich auseinandersetzt.
Man braucht die Zeit dafür.
Und dann hilft die Zeit natürlich auch.
Natürlich.
Aber man denkt wirklich, Zeit heilt alle Wunden. Hat sie mir immer gesagt, das ist Quatsch. Es geht nicht. Die Zeit alleine macht überhaupt nichts. Nur nicht sich damit auseinandersetzen. Das ist das Entscheidende.
Richtig,
was
aber,
du auch getan
aber
hast.
es kommen Situationen oder auch die Zeit spielt da schon eine Rolle. Ja, weil ich glaube, ich habe diese vielen Jahre ja auch gebraucht, um mich dann mit auseinanderzusetzen und den Zeitpunkt für mich zu wählen einfach. Ja. Und deswegen spielt die Zeit auch eine Rolle. Weil das wäre ein ganz anderes Thema gewesen, hätte man das 10 Jahre früher gemacht oder sowas, ja, mit den. Und das ging auch für mich gar nicht. Also ich hab die Zeit hauptsächlich gebraucht.
Ja. Wie ist das zum Beispiel mit, ich habe nochmal neulich in die Doku reingeguckt, wie ist das mit Christian Frommer zum Beispiel, bei T-Mobile damals, der Kommunikationsmensch nach außen, den du ja auch angelogen hast irgendwann. Jan, was ist dran an den Gerüchten? Es ist nichts dran. Er hat das natürlich als auch erstmal so geglaubt. Punkt,
ja.
Hat man so ein Verhältnis noch erstmal so beschädigt. Wie ist euer Verhältnis heute?
Ja, leider ist Herr Christian vor kurzem verstorben.
Oh nein,
das wusste ich
nicht.
Er war ja noch bei meiner Doku dabei und wir haben uns toll ausgesprochen. Wir haben uns, wir waren dann zum Schluss wieder befreundet.
Ja.
Und da war er auch zu der Doku, wo ich die präsentiert habe vor 2 Jahren, da war er auch absolut fit und so, sah gut aus. Und dann ist er dann an Krebs erkrankt und ist dann sehr schnell gestorben. Also jetzt dieses Jahr im Frühjahr.
Ja. Ja, ja, ja. Hat er dir das damals wirklich auch richtig übel genommen oder hatte er auch von Anfang an Verständnis dafür, dass du gesagt hast, du kannst mir vertrauen, da ist nichts dran?
Es ist ja, wie will man da sagen, also ich glaube auch nicht, wenn man da ins Detail gehen will, natürlich wusste man da auch Bescheid. Aber er hat seinen Job gemacht damals und ich hab das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Und damals war ja gar keine Zeit für Beratung, damals war keine Zeit zum Aussprechen. Aber das ging ja in Schocksstarre, die ich damals hatte, so schnell irgendwie. Man musste dann vor die Kameras, ohne Vorbereitung, ohne alles.
Ja, das war 2006,
und,
ne?
Und wir haben uns dann Gott sei Dank nochmal ausgesprochen. Aber natürlich wusste man auch, hatte man da was geahnt oder wusste man, ich wusste okay. Letztendlich, wie viel Christian Frommert damals als Pressesprecher wusste, weiß ich nicht, aber er hat auch aber seinen Job gemacht.
Habt ihr auch nicht drüber geredet, dass er dann auch gesagt hat, naja, ich wusste ja eigentlich schon. Ja, ich wusste ja eigentlich schon.
Doch, so war es schon.
Ja. Es ist ein bisschen wie Steuerberater, oder? Der einfach das nur nie gesagt bekommen kann. Wenn man irgendwas mal sozusagen so ein bisschen schummelt, dann sagt er, sag's mir nicht. Für ihn macht es den großen Unterschied, ob du es aktiv ausgesprochen hast.
Es war damals auch schwer, wenn du beschuldigt bist, also in dem Fall 2006, kurz vor der Tour, dann muss man ja auch, das hat er mir auch so klar gesagt, dann schützt man natürlich das Team. Ja? Man schützt den Sponsor, man schützt den Team und dann fällt man als Einzelsportler, als Einzelmensch da sehr, sehr schnell durch runter. Ja. Und wird natürlich geopfert auch. Ne? Das war ja auch so eine Opfergeschichte. Ja.
Du warst immer eigentlich schon ein Mensch der Extreme.
Ja.
Welche Rolle spielen Extreme heute in deinem Leben?
Also zu damals bin ich ruhiger geworden.
Ja, aber.
Ich habe immer noch ein intensives und schönes Leben. Also aber ich habe ja mein aktuelles Buch heißt ja Himmel, Hölle und zurück ins Leben. Ich versuche immer jetzt so meine Mitte zu finden. Also meine Mitte ist aber immer noch extrem. Aber ich bin ja auch gereift. Ich habe sehr viel Erfahrung rausgenommen und man muss jetzt gar nicht mehr nach ganz oben. Weil da kann man auch sehr tief wieder nach ganz unten fallen. Das habe ich ja alles miterlebt. Und die Sachen kenne ich schon. Da strebe ich auch nicht unbedingt nach, dass es alles wieder zu erleben geht ja auch gar nicht mehr. Jedes Leben hat ja seine, auch da sind wir wieder bei der Zeit, jedes Leben hat ja seine Zeit. Man hat sehr viel Erfahrung. Und ich mache es einfach so, dass ich mich wohlfühle. Und das ist so, wenn ich in meiner Mitte bin, fühle ich mich wohl.
Was sind denn die Extreme heute? Also wenn du dich mal hintraust.
Ich habe ja ein Leben, das auf mich zugeschneidert ist, ja. Also ist ja, wenn du mal diese Extreme im Sport, also diesen extremen Kampf zum Beispiel oder wenn ich was anpacke, dann ziehe ich durch nach wie vor. Ich weiß nicht, die Leute sagen, ich bin ruhiger geworden, mein Umfeld, was sie schön finden, weil das ist ja auch dann nicht mehr so anstrengend, ja. Aber es ist auch das Risiko, nach unten extrem zu wirken, ist auch minimiert.
Aber was heißt denn das eigentlich, ruhiger geworden? Also was ist denn, wenn du nicht ruhiger warst? Also wie warst du denn dann für dein Umfeld? Hyperaktiv oder?
Sagen wir mal so, wenn meine Energie, die ich hier habe oder früher noch extrem hatte, die hat natürlich für meinen Sport, war das schön, da wollte jeder das. Ja, aber wenn du das dann auslebst oder durch Lebenssituationen in die andere Extreme kommst, also wie 900 Zigaretten rauchen oder also diese absolut negativ belasteten Themen oder das Leben auszuloten, wie weit kann ich überhaupt gehen, wie stark bin ich, wie stark ist mein Körper, ja, und diese Sachen, die kenne ich, ja. Ja, und da will ich auch im Negativen überhaupt nie wieder hin sagen wir so, das, was ich mir vorgenommen habe, das ziehe ich auch extrem durch, ja. Aber nicht im negativen Sinne, im positiven Sinne.
Ja. Ja. Diese 900 Zigaretten, was war das nochmal? Waren die innerhalb von 2 Tagen?
Na, das war tatsächlich an einem Tag. Ja.
Oh Gott, das war wirklich an einem Tag. Ich hatte bisher nur so 700 im Hinterkopf gehabt.
Ja,
so und dann habe ich mir aber selber gedacht, kann eigentlich nicht sein, das war nicht an einem Tag. Das habe ich falsch in Erinnerung.
Aber da hatte ich ja schon so ein Programm mit Alkohol und auch Drogen, so ein Programm gefahren für mich, zu sagen, im negativen Sinne was kann. Also ich konnte da, ich war verletzt, stimmt, ich war in einer total ausweglosen Situation für mich und dann da kannst du, da habe ich dann gesehen, trotzdem muss ich irgendwas Extremes machen, eine Bestätigung, eine negative Bestätigung, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ja. Und dann fällt man da in schlechte Sachen rein, ja. Also wie rauchen, wie viel kann ich rauchen, wie viel kann ich trinken, was kann ich in die Richtung nochmal extrem ausloten, dass ich das auch mal, gar nicht mal bewusst, sondern das ist ja so im Unterbewusstsein. Mhm. Ja.
Ja.
Und trotzdem irgendwie so, kann man als Mensch so viel rauchen? Ja, habe ich mir so wahrscheinlich gedacht. Ich weiß es auch nicht. Das ist ja spontan und das ist ja im Unterbewusstsein einfach auch. Und man braucht immer so eine Challenge, so Ziele zu setzen, braucht man ja immer. Mhm. Und meine Ziele waren teilweise sehr hoch im Sport und auch in dieser schweren Zeitalter dann auch mit negativ belasteten Sachen.
Ja. Er hat mich gerade gefragt, wie gehen 900 Zigaretten überhaupt in einen Tag? Aber du hast dann ja 5 auf einmal geraucht, ne? Also die waren, oder das ist glaube ich ein Bild, was ich in Erinnerung habe noch. Da waren so 5 Zigaretten nebeneinander, die du gleichzeitig gepafft hast.
Ich hatte das Thema schon verdrängt. Das ist ja ein Part von meinem Leben. Wir können ja
also, Verdrängung ist ein großer Teil deines Lebens,
dass ich dann gesagt habe, jetzt mache ich mal so eine Challenge, was Rauchen angeht. Und dann mit mehreren, genau, das ist praktisch, du hast permanent geraucht, ja. Und das war einfach... Ich erinnere mich da nicht mehr so gerne dran, weil das einfach auch die Schattenseiten waren.
Aber heute rauchst du gar nicht.
Aber wir können heute. Nein. Gar nicht. Heute lebe ich total gesund.
Ja.
Kein Alkohol, keine Zigaretten.
Und das war auch die Zeit auf Mallorca.
Ja.
Und das war ja wirklich das Tiefste aller Tiefs.
Ja.
Da kamen auch wirklich die harten Drogen noch dazu.
Genau.
Ich glaube, Sarah hatte dich mit den Kindern dann verlassen.
Genau.
Du warst alleine, hast in deiner Villa randaliert und Nachbar Till Schweiger hat dann immer mal die Polizei geholt.
Völlig ausgetickt.
Komplett ausgetickt.
Ja. Also. Das war ja auch die Situation, ich war ja je schon sehr angeschlagen, ich war depressiv, hatte die Themen noch nicht bewältigt, wieder noch nicht ausgesprochen und dann hat mich noch meine Ex-Frau praktisch verlassen und hat die Kinder noch mitgenommen und dann war praktisch grenzenlos in negativen Sachen. Ja. Das war ja diese Zeit mit dem Rauchen, mit den Drogen und dem Alkohol, das war ja praktisch schon der Auslöser, also nicht der Auslöser, sondern das war nochmal dass Sarah dann gegangen ist, weil sie das nicht mehr aushalten konnte, das war nochmal dann der Punkt, wo ich dann extrem abgerutscht bin.
Da wurdest du richtig in
den Abgrund gestoßen. Ja, da habe ich gesagt, was ist jetzt noch der Sinn meines Lebens überhaupt, ja?
Ja.
Und da habe ich dann völlig übertrieben.
Ja, also ich habe mir neulich auch die Doku, in der das ja auch alles erzählt wird, die ist ja auch wirklich toll gemacht. Wie hast du sie gesehen, die Doku? Also hast du vom Fernseher dir das auch in Ruhe angeschaut? Wie war das für dich?
Ich habe mir das natürlich angeschaut, aber ich habe es ja selber gemacht. Also es war ja so, dass es für mich so eine, ich sage immer gerne, das war mein Jakobsweg, das war meine Verarbeitung. Auch ganz wichtig, dass ich an die meisten, also fast alle Orte, wo was Gutes passiert ist in meinem Leben, aber auch wo die negativen Sachen waren. Ja, also wir waren auch in Mallorca und dann haben wir natürlich über das Thema Absturz gesprochen. Wir waren aber auch in den Pyrenäen, in den Alpen und überall, auch in Rostock, wo es dann losging als in der Kindheit. Und so weiter. Also wir waren an den Orten und das war für mich einfach eine Hilfe, eine große Hilfe, da hinzugehen, um sich da nochmal mit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen, das ging ja mehrere Wochen, wir waren ja viele Wochen unterwegs.
Genau, und dein Freund Mike, der die Idee hatte.
Ich wollte sagen,
heute Management macht.
Genau. Nee, gute Leute an meiner Seite gehabt, die mit denen ich ja dann auch neben den Dreharbeiten, die wir da gemacht haben, viel Zeit hatte, um zu quatschen, um das zu analysieren, um nochmal das rauszukitzeln einfach aus dem Unterbewusstsein.
Ja,
und das war eine ganz, ich erinnere mich, das war eine dieser Schritt dazu, ja, dieser Schritt. Ich muss ja auch überredet werden, weil ich war ja noch auf der Schiene. Ich sag nichts. Ich kann nichts sagen. Das ist so. Das war in meinem Gehirn, im Unbewusstsein. Das war viel höher wie der erste Schritt, wenn du auf Mount Everest musst ja auch mal einen Step machen. Ja.
Ja, das heißt, die Fahrt war noch vor dem Geständnis, ne?
Das war ja praktisch es war ja schon lange bewusst, dass das hatte ich auch im Vorfeld auch schon gesagt, dass ich auch Doping genommen habe. Aber das war jetzt nochmal meine persönliche Verarbeitung und nochmal mit dem Thema ganz offen umzugehen und für alle publik zu machen. Und das war praktisch nochmal die Hose runterlassen, aber auch die Verarbeitung, die ich nie gemacht habe. Ja. Dass ich da mich rangetraut habe. Das ist, in der Zeit habe ich Panikattacken gehabt. Mache ich das? Mache ich das nicht? Mache ich überhaupt das Richtige? Kann das nach hinten losgehen? Aber es gab dann so eine Zeit, wo es eigentlich egal war. Also egal jetzt nicht, aber es war so neutral. Kommt das jetzt bei den Leuten richtig rüber? Okay. Oder muss ich das sowieso machen, um für mich das zu verarbeiten?
Habt ihr das denn pressemäßig begleitet? Ja, oder habt ihr es nur für euch gemacht?
Da war ja das ganze Team dabei.
Also war schon ganz bewusst.
Ja, genau. Das war ganz bewusst und da auch tief reinzugehen. Und das ist ja auch nicht schön, sage ich mal, ganz persönliche, private Sachen an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Ja, das war das Gefühl so, ich muss jetzt nochmal die Hose runterlassen. Ja. Aber für mich war es ganz wichtig, das zu verarbeiten. Egal, was da letztendlich rauskommt. Ist ja Gott sei Dank gut rausgekommen, also weil die Leute das dann auch verstanden haben, die Doku intensiv gesehen haben und dann auch das besser verstanden haben, warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das war der positive Effekt. Aber die Verarbeitung überhaupt für mich, sich da nochmal ranzutrauen oder überhaupt das verarbeiten zu können dann, das war ja das praktisch das andere, was ich vorher nie gemacht habe.
Ja.
Ja. Und vorher habe ich das immer wieder eingeholt, weil eine unverarbeitete Geschichte, die so tief greift ins Leben,
kommt immer wieder.
Ja, ja. Auch wenn man mal eine Zeit lang stark ist, das kann nochmal 2-3 Jahre sein, aber die holt einen wieder ein.
Wann wusstest du denn, dass du es verarbeitet hast? Wann war der Punkt gekommen?
Das hat dann noch Es war eine Riesenerleichterung, wo dann die Doku rausgekommen ist. Ja, wo dann die präsentiert wurde, wo dann auch die ersten Stimmen auch reinkamen. Vor allen Dingen von den Fans ist ja so. Das ist ja die Medien und die Fans ist ja, natürlich spielt das ineinander, aber wie wird das so verstanden, was ich damit ausdrücken will? Ja, kann man das nachvollziehen? Mit dieser Doku, was so gelaufen ist, warum das auch gekommen ist, warum ich jetzt erst damit rauskomme, warum ich ja fast daran zerbrochen bin und so weiter. Und das kam, glaube ich, sehr, sehr gut raus. Ja, und das fühlte sich dann auch, die Unsicherheit war weg dann und es kam sehr viel positiver Feedback und dann hat man das wieder angepackt.
Auch für dich war es ja schwer, letztendlich zu begreifen, zu verstehen, in Worte zu fassen, warum du so lange gebraucht hast, um wirklich zu gestehen am Ende, ja, auch ich habe gedopt, in dem Fall reden wir von Anreicherung von Sauerstoff, weißt du, im eigenen Blut.
Genau, ja.
Du hast es gemacht, weil es auch gang und gäbe war, um mitzuhalten bei der Konkurrenz. Andere machen es, jeder wusste es irgendwie, ich muss also auch mithalten. Genau. Sind ja auch Argumente, die man zumindest nachvollziehen kann.
Genau, genau.
Und dennoch bist du so viel später natürlich an die Öffentlichkeit gegangen als andere. Weißt du heute, warum du wirklich dann so lange auch gebraucht hast? Weiß man's?
Ja, das sind ja diese Sachen, die man zum Anfang entschieden hat. Ich sag nichts, weil ich bin nicht derjenige, der den Radsport jetzt hier aufklärt oder der sich so als Verräter da so praktisch so als Kronzeuge da äußert, sondern ich halte das so durch. Da kommen ja noch ganz viele, wenn du aktiv Radsport betreibst als Profi, das ist ja so intensiv, da sind ja die obersten Maßnahmen sind ja, sich durchzukämpfen. Auch nach Niederlagen, nach Stürzen, nach egal was passiert, nach Krankheiten und so weiter, Verletzungen, du musst immer weiterkämpfen.
Das ist DNA.
Dann war es für mich ganz schwer, Hilfe anzunehmen. Ja, ich wollte keinen damit reinziehen. Wie kann ich das denn sagen, dass meine Leistung, wenn ich nur über mich gesprochen hätte, dann wäre das überhaupt nicht verstanden worden. Dann wäre Jan Ullrich der einzigste Doper im ganzen Peloton. Aber das wollte ich auch nicht, weil das war ja nicht so. Ja, also wie erzählst du die Wahrheit, ohne dass du einen mit reinziehst, ohne dass du Familien zerstörst oder andere noch in Probleme reinziehst? Und dass es so verstanden wird, dass die Leistung auch noch angesehen wird. Und das war so, und dann bildet sich über Jahre hinweg, sage ich mal, im Unterbewusstsein so eine Barriere. Die ist so groß, da kommst du einfach nicht mehr rübergesprungen. Und dann kommen die Jahre ins Ziel, man wird schwächer, man hat so mit so viel Anwälten zu tun, mit negativen Sachen. Du bist, ich habe meine Identität ja verloren. Weil das war ja vorher und jetzt auch noch wieder, jetzt habe ich es ja Gott sei Dank wieder, das wieder in mein Leben geholt und das fühlt sich einfach gut an, weil das bin ich ja. Ich habe mein ganzes Leben dafür geopfert.
Ja.
Nein, es war dieser Schritt, den ich alleine nicht geschafft hätte. Ja. Da war sehr viel auch Fingerspitzengefühl, Überredungs, du musst jetzt und das, mach das doch, wenn nicht für andere, mach das für dich. Weil willst du dann wieder in 4, 5 Jahren, willst du wieder an dem Punkt sein? Und das wollte ich einfach nicht mehr. Da war ich schon mehrere Male und das war immer, da hab ich praktisch fast alles verloren, was ich im Leben aufgebaut habe. Also in erster Linie natürlich Familie, Freunde und so weiter. Genau.
Fans, Respekt.
Genau, ja.
In den Medien.
Und ich wollte einfach nicht mehr so einen Absturz haben. Ja, ich wollte einfach aufgeräumt haben. Das fühlte sich dann auch aufgeräumt an.
Ja. Ja,
es fühlte sich auch viel leichter an.
Ja. Ja. Als ich die Doku dann auch nochmal gesehen habe und einfach auch wirklich in diese Tiefen nochmal so geblickt habe und Mallorca mit wirklich diesem absoluten Tiefpunkt und Kokain und Whisky und Wodka und dann hast du erzählt, ich bin mit dem Mountainbike im Haus rumgefahren und kurz mal Kameramann, kurz mal eine verpasst oder so. Du warst ja körperlich relativ, du warst auch in dieser krassen Zeit. Nein, das hast du nicht. Du hast eine Kamera weggeschlagen oder was war's?
Nein, auch nicht mal.
Nicht mal.
Okay. Nur verbal.
Selbst aber in dieser krassen Zeit warst du immer noch wahnsinnig durchtrainiert. Also man hat dir das am Körper gar nicht angesehen, oder? Oder habe ich die falschen Bilder in Erinnerung?
Ja, ich war noch natürlich zum Profi-Dasein nicht, aber ich hab immer versucht, das ist ja mein Ausgleich gewesen. Ja, also Sport zu machen und überhaupt noch im Leben zu stehen, muss man ja sowieso trainieren, um das Herz und alles wieder zu seiner normalen Größe und alles. Also man muss ja abtrainieren als Radprofi.
Und zwar fast ein Leben lang, wa?
Ein Leben lang.
Oder? Ja, das Herz wird ja durch die aktive Sportzeit so vergrößert.
Ja, sonst kriegt man, ich hatte ja auch schon meine Probleme, wo ich lange Zeit in der ersten Phase gar kein Rad angucken konnte. Das waren sogar mehrere Jahre. Da habe ich auch Kreislaufprobleme gehabt und so weiter.
Da bist du auch kein Rad gefahren. Es gab wirklich Jahre, da bist du nicht aufs Rad gegangen.
Die ersten Jahre konnte ich das wirklich, das war dann aus dieser großen Liebe Radsport mit diesen Ereignissen, was mir da, mit dieser Schockstarre, ich bin schon umgezogen in die Garage und wo ich mein Rad gesehen habe, dann bin ich wieder umgedreht. Also ich konnte einfach nicht, ich weiß nicht, man redet sich dann ja auch ein oder das war ja auch sehr, muss ich auch sagen, das war ja sehr viel Selbstmitleid dabei. Ja, also ja, warum passiert mir das und alle anderen haben das Gleiche gemacht und ich bin jetzt hier durchgefallen und so weiter.
Es ist sehr leicht, gell, Selbstmitleid nachzugeben. Es ist sehr, sehr leicht.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass du, wenn du ein starker Mensch bist, fühlt sich zum Anfang, oder ging für mich gar nicht, Hilfe anzunehmen. Also weil man gibt sehr gerne Hilfe.
Warum ist das eigentlich so schwer?
Weil man merkt, es geht einem schlecht. Irgendwo ist man dann im Rennen ja, man ist von klein auf an diesen Kampf gewöhnt und irgendwo ist man im Rennen ja dann trotz Team und trotz der ganzen Aufmerksamkeit von außen, Unterstützung von außen, ist man ja doch irgendwie der Einzelkämpfer, der sich dann einfach auch selber durchquälen muss. Und so habe ich das Leben auch angepackt. Also das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich durchgezogen und natürlich kennt man da Rückschläge. Also was ich vorhin schon gesagt habe, Verletzungen und Stürze und Krankheiten und so weiter. Aber das ist alles dann egal, weil man muss einfach weiterkämpfen. Ja? Und genauso produziert man das dann auch, oder habe ich das viele Jahre gemacht? Nee, also ich brauche da keine Hilfe, hallo? Ich kann das alleine. Ich stehe das alleine durch. Und natürlich mit meinem Umfeld, mit Familie und so weiter, klar. Aber die sind dann alle einen Step weitergegangen und ich bin dann so stehen geblieben. Und nachher war es ganz leicht, Hilfe anzunehmen. Ja, also wurde dann dich mal entschieden hattest, ich brauche jetzt Hilfe, ohne Hilfe komme ich jetzt gar nicht mehr raus.
Und wann wurde es leicht, Hilfe anzunehmen?
Ja, wo ich dann ausgesprochen hatte. Wo ich dann selbst gesehen habe, das schaffe ich nie alleine mehr rauszukommen. Also alleine mit eigener Kraft schaffe ich das nicht mehr.
Ja.
Und wenn ich was ändern will, brauche ich Hilfe.
Ja. Welches war nochmal exakt der Moment der Aussprache? Wo war eigentlich dieser eine Punkt?
Der eine Punkt war tatsächlich in der schweren Phase in Mallorca, wo gar nichts mehr ging. Also da habe ich auch immer mit meinem Leben gespielt, sage ich jetzt mal.
Und es war wirklich beklemmend, das zu sehen. Also auch als ich die Doku gesehen habe, es ist umso schöner, als dass du dich da wieder rausgearbeitet hast. Aber es war wirklich beklemmend. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, wo war jetzt tatsächlich der Wendepunkt? War es das Gefängnis? Du wurdest dann abgeholt?
Nein, Gefängnis.
Das nicht.
Nein, das sind alles so Sachen, die im Nachhinein sind das alles so schon so Zeichen gewesen, sage ich mal, Einfluss von außen oder irgendwie wollte mir Gott was zeigen. Das sind alles so Sachen, die hätte ich auch schon früher erkennen können, aber ich in dem Moment Weißt du, das Größte in der Zeit war ja meine Familie. Ja, und der Schritt von meiner Ex-Frau mit den Kindern wieder nach Deutschland zu gehen, der hat mich dann nochmal extra gebrochen, sage ich jetzt mal. Und dann war mir auf dem Moment fast alles scheißegal. Ja. Und dann die Extreme auszuleben nach unten, einfach nicht mal, ich habe ja gesagt, nicht mal bewusst, sondern das ist so, das ist dann so, das kommt dann so. Das trifft dich wie so ein Hammer und dann machst du es einfach. Oder ich habe es einfach gemacht. Und wenn man dann noch viel Alkohol trinkt und dann noch Drogen dazukommt, dann ist man ja auch nicht mehr...
Nein, du warst eine andere Person.
Man ist eine völlig andere Person. Also es verändert einen komplett und man sieht auch gar nicht mehr, dass man so schnell runtergezogen wird, in diesen Strudel reinkommt und dann... Das geht ja nicht lange, wenn man das so extrem macht.
Hattest du noch Kontakt die zwei Monate danach, nachdem die Familie dich verlassen hat?
Ich hatte wenig Kontakt, weil das Erste war ja so, dass ich mit meiner Frau gesprochen habe damals. Und habe gesagt, und da hat sie gesagt, pass auf, in dieser Situation möchte ich auch nicht, dass du zu den Kindern Kontakt hast und ich möchte, dass du in der Zugsklinik gehst. Das habe ich dann auch gemacht. Aber das war noch nicht so dieser endgültige Klick, den ich gemacht habe, sondern das habe ich jetzt so, das mache ich jetzt, weil ich will ja mit meinen Kindern Kontakt wieder. Ich will zumindest mal anrufen oder auch die mal wieder treffen und so weiter. Das war so die Motivation, aber so richtig Klick hat es dann erst danach gemacht.
Die haben dich nicht so richtig überzeugt, ne? In der Klinik damals. Beim ersten Klinikaufenthalt.
Nee, du siehst ja als Süchtiger, sage ich mal, das auch gar nicht ein. Du sagst ja, guck mal hier, das kann ich jetzt wochenlang, habe ich auch wieder dann konnte ich auf alles verzichten, auch gar keine großen körperlichen Probleme gehabt. Und dann sagst du, siehst du, ich kann das ja. Also man redet sich dann immer noch, so wie ein Suchtverhalten ist, ne? Man redet sich das immer. Aber um langfristig was zu ändern, um das Problem an der Wurzel zu packen, musst du natürlich den entscheidenden Hebel umlegen. Also du musst es wirklich wollen und vor allen Dingen für immer musst du es wollen und nicht nur für ein Jahr oder so, sondern oder für ein paar Monate. Und das kam dann tatsächlich auch nach dieser ersten Entzugsklinik, wo ich dann nochmal einen Rückfall hatte und dann hat gesagt,
Rückfall bedeutet was? Auch wieder einfach
Nächte lang. Ja, ich bin dann wieder nach Mallorca genau das Gleiche wieder rein, in das Schema wieder reingekommen.
Okay.
Und dann ging es um mein Leben. Ja, dann es ist wirklich, weil dann war es so.
Stimmt, du musstest einmal wiederbelebt werden. Sehe ich das richtig? Ja, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Also entschuldige, dass ich dich jetzt gerade erinnere, aber ich meine, okay, gab es auch.
Gab es auch, aber das war so, ich hatte ja schon so gut wie alles verloren, da sage ich jetzt mal, das, was mir wichtig war. Also und da ging es wirklich darum, die Kinder wieder zurückzugewinnen, mein Leben wieder zurückzugewinnen. Und da muss man einfach sagen, pass auf, ich habe ein riesiges Problem und das wird mein Leben lang auch mein Problem bleiben. Und jetzt muss ich langfristig denken.
Ja.
Nicht nur jetzt für den Moment, sondern jetzt muss ich wirklich an mir arbeiten, die Probleme, die es ausgelöst hat, angehen und so weiter. Das kommt dann in dem Moment.
Und damit hat ja alles angefangen. Also das ist ja der Gedanke, den du brauchtest.
Genau.
Ich will's.
Ja.
Und wurde er jetzt ausgelöst? Wer ist dafür
für mich dann auch, wo ich gesehen habe, jetzt bin ich an diesem Scheideweg zwischen, praktisch mein Leben zu verlieren oder die Chance an die Haare zu packen, aus dem Leben wieder was zu machen.
Aber es ist ja so schwer, das alleine zu erkennen. Wann hast du es erkannt? War es die Drohung den Kindern?
Das waren die Auslöser. Ja. Und dass ich gesehen habe, das macht mein Körper auch nicht mehr mit. Und ich will, da kam auch diese, auf einmal schoss alles ein, so diese Verantwortung für vier Kinder. Ja, also ich bin ja irgendwo, du hast ja dann eine Verantwortung auch. Und das kommt dann alles mal zusammen, wo du sagst, also da habe ich mich jetzt auch selber beleidigt innerlich, so du Arsch, jetzt musst du dich mal endlich mal zusammenreißen wieder. Du bist jemand, vor allen Dingen hast du Verantwortung und du hast so tolle Kinder und wie sehen aus der ihre Sicht muss es ja viel für den Süchtigen selber, der sieht das ja gar nicht. Ja, aber stell dir jetzt mal vor, du hast jemanden in der Familie, den du liebst, der süchtig ist und du kannst nichts machen. Der will nicht, ja?
Ja.
Und mein Part war dann zu sagen, so jetzt will ich. Ich will was verändern.
Du in Mallorca zu dem Zeitpunkt?
Ja,
also als du den Satz gedacht hast?
Ja,
sogar da.
Ja.
Ich finde es so krass, dass du es geschafft hast, diesen Gedanken zu fassen. Dass das plötzlich kommt.
Ja, das war dann gar keine Frage mehr. Also ich muss mich dann fürs Leben entscheiden oder dagegen.
Okay.
Ja, das war dann, da war kein Spielraum mehr.
Da war der Leidensdruck dann endlich zu groß und genau. Es hat natürlich krass lange gedauert bei dir.
Ja.
Okay, aber das war so ein bisschen der Wendepunkt.
Ja.
Das ist ganz gut zu wissen. Und es hilft ja auch einfach Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Wo war denn dieser Punkt? Ich denke ja immer, auch wenn man es selber wollen muss, sonst kann niemandem geholfen werden. Du musst richtig, es richtig, selbst wollen.
Richtig.
Und dennoch sind ja Menschen von außen ganz wichtig, die immer wieder auf dich eingeredet haben. Wer war der Erste, der dich erreicht hat dann auch und wirklich auch helfen konnte?
Also der wichtigste Part waren tatsächlich die Kinder.
Ja.
Also die Kinder, aber nicht, weil sie mich erreichen konnten, sondern weil sie einfach meine Kinder sind.
Ja,
also
sie dich in Zukunft auch brauchen.
Diese Liebe, ja, das ist eigentlich hat die Liebe wieder gewonnen. Ja, die Liebe zu, weil alles andere war in dem Moment erstmal, natürlich kommen dann die wirklich wahren guten Freunde und Familie dazu. Dieser ganz kleine Familienkern und Freudeskern, wo du auch das Gefühl hast, wirklich, die machen jetzt, die wenn ich mich jetzt entscheide, dann bekomme ich auch die Hilfe und
ja.
Die Unterstützung vor allen Dingen. Aber die Liebe hat es einfach gemacht, ja. Die Liebe zu meinen Kindern einfach.
Wie fühlt es sich für dich heute an, zu wissen, meine Geschichte mit allem, was ich dann auch erreicht habe, erstmal sportlich und dann am Ende menschlich, damit anderen zu helfen? Wie fühlt sich das für dich an?
Gut. Ja, gut, weil ich ja auch diese nach unten und oben eine riesige Spanne habe. Also ich kann wirklich mitreden in den extremsten Situationen und vor allem im Nachhinein. Es ist ja jetzt auch schon wieder, Gott sei Dank, ist ja schon wieder 7 Jahre her. Also diese Probleme, heute spreche ich so locker darüber, weil es ja auch schon wieder 7 Jahre her ist, ja. Aber jeder Mensch hat sein Package zu tragen, ja, sein Rucksack. Und jeder hat irgendwo seine Probleme und seine tollen Sachen. Und man kann das, wenn man, alleine darüber zu reden, wie man denn geschafft hat, wie ich das geschafft habe, der Auslöser war, was du jetzt auch gefragt hast, das hilft schon. Und ich kriege ja auch sehr viel Fanpost und so nach wie vor. Und unglaublich tolle, sehr oft handgeschriebene Briefe und so weiter. Und dann rollen mir auch die Tränen, weil du zum Anfang gar nicht weißt, was du damit auslösen kannst. Also was du auch wie du Leute auch erreichen kannst, weil über diese Themen, sind wir mal ehrlich, darüber zu sprechen, macht ja keiner. Ja, also das sind ja so private Sachen. Und wenn man dann sieht, da gibt's auch andere, die gleichen Probleme haben, in ähnlicher Form. Und die sprechen jetzt darüber und die zeigen mir auch einen Weg, wie sie da rausgekommen sind und so weiter. Vielleicht kann ich mir da ein paar Werkzeuge an die Hand nehmen. Vielleicht kann ich das auch so schaffen und so weiter. Und das macht den natürlich schon glücklich.
Ja,
das ist auch eine gewisse Verantwortung, ja.
Du bist wieder mit beiden Beinen in den Pedalen regelmäßig. Ich glaube, gleich, wenn wir fertig sind, oder geht's auch aufs Rad?
Ja, natürlich.
Heute Nachmittag muss raus, Wetter ist gut.
Ja.
Ist auch eine gesunde Sucht. Oder?
Es ist einfach mein Sport. Also es ist einfach dieser, ich kann auch nur klar denken, wenn du dich auch körperlich bemühst und auch körperlich. Ist ja auch schön. Ich meine, ich mache ja Sport und trotzdem ist es ja immer noch, ich bin irgendwann mal so ein bisschen lockerer geworden, aber man sieht ja immer das, was man als Profi gekonnt hat oder was man als Profi gemacht hat. Ja, aber da ist ja, ich bin 51, muss ich ja gar nicht mehr. Ja, und dadurch hat das wieder so eine gewisse Leichtigkeit in mein Leben gebracht, dass Sport ja einfach schön ist, ja, dass man das auch genießen kann, dass man Sport machen muss, um gesund zu leben. Wenn man Sport macht, ist bei mir auch so, dann isst man auch anders, man ist gesünder, man lebt gesünder, man guckt, wo man noch was rauskitzeln kann und so weiter, in die gesunde Richtung, und das hängt alles zusammen. Ja, und das, ich funktioniere auch so. Ja, das ist ja so abgedroschen, wie es klingt, aber es war ja mal meine Leidenschaft, mein Hobby. Früher nur ein Hobby, dann wurde es Beruf und jetzt ist es genauso wieder wie früher als Kind so, dass man das einfach gerne macht.
Ja. Ja. Wenn du nachher rausgehst auf die Straße, wie viele Kilometer wirst du heute fahren?
Wahrscheinlich 2 bis 3 Stunden. Also das heißt 60 bis 90 Kilometer ungefähr.
Okay.
Ja.
So krass, 90 Kilometer, also für andere Hobbyfahrer. Ja?
Okay. Ja, das mache ich auch nicht immer, aber
Wo geht's hin heute Nachmittag? Was hast du vor? Welche Strecke hast du geplant?
Ich weiß noch nicht. Ich lasse mich da, vielleicht kommt ja meine Freundin noch ein Stückchen mit oder vielleicht kann ich noch jemand anders motivieren, mit mir zu fahren. Aber ich fahre ja immer, wir haben ja eine tolle Gegend hier. Also was ich heute nicht mehr mache, ist in Schwarzwald einzufahren.
Weil?
Weil das wird dann zu lang. Weißt du, das wird dann zu lange Tour und aber man kann ja wunderbar.
Unten in der Rheinebene.
Ja, nicht nur in der Ebene, sondern der Kaiserstuhl ist direkt bei mir, Tuniberg. Ja. Man kann immer mal abbiegen. Ich halte auch gerne auf einen Kaffee an. Ja, das mache ich auch. Das ist einfach jetzt dieses Genuss.
Ja. Super.
Und dann fühlt man sich wieder, dann nimmt man eine Dusche danach und dann fühlt man sich wieder wie neugeboren.
Klasse. Mitte Mai ist Jan-Ulrich Cycling Festival in Bad Dürheim im Schwarzwald. Was genau findet alles statt? Was gibt's zu sehen für alle, die kommen müssen?
Genau, die Idee ist ja, diese wunderschöne Sportart Radsport einfach noch weiter zu präsentieren. Ich fühle mich auch als Botschafter immer noch vom Radsport und es gibt ja ganz viele Leute, die auch gerne Radfahren und das sollte ja auch so für jeder Männer sein. Das ist ja ohne großen Renncharakter. Es gibt Segmente, wo man sich auch auf Zeit fahren kann, aber es ist einfach so ein Get Together. Ja, und soll so ein wie im Namen schon steht Festival. Ja, also kein Rennen oder sowas, sondern ein Festival, wo auch Familien mitfahren können und auch Kinder und so weiter.
Rudelfahren.
Ja, Rudelfahren. Ja, Rudelfahren. Auch mal, es kommen ja super viele Legenden und bekannte Gesichter. Ja.
Wer ist dabei? Wer kommt alles? Lenz kommt
extra und auch Sir Bradley Wiggins und unsere Deutschen, Udo Bölz, Andreas Klöden, um nur mal ein paar aufzuzählen. Es sind sehr, sehr viele mit dabei, die das genauso sehen wie ich und ich finde, man sollte immer so ein bisschen dranbleiben und den Leuten was bieten, weil unser Sport ist einfach schön. Ja, und du wirst doch sehen, da sind wahrscheinlich dann sehr, 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 sehr viele glückliche Gesichter. Und das ist ja auch so ein bisschen Volksfest am Abend, ein bisschen was für Kinder machen, für die Familie, weil ich sehe es auch so, nicht nur, weil ich vier Kinder habe, sondern Kinder sind ja auch die Zukunft. Und wenn die dann auch schon ans Radfahren rangeführt sind und das Spaß haben, ja, entscheiden sich vielleicht auch mal für eine Profikarriere.
Hat Udo Bölz eigentlich dieses Quäl dich, du Sau, zu dir gesagt damals?
Ja.
Hat er das aber wirklich gesagt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte zu viel Milchsäure und Laktat wahrscheinlich dann in dem Moment. Ich habe es auch erst danach wahrgenommen, wo er es erzählt hat, wo das dann auch schnell groß wurde, dieser Spruch. Ja. Und aber das sind ja auch so, da siehst du mal, an welche Limits, an welcher Schwelle man sich da. Also erstmal auch Udo, dass er überhaupt diesen Satz sagt. Ja, in dem Moment wahrscheinlich, vielleicht verlieren wir noch die Tour und ja. Weißt du, du bist ja in so einer Intensität drin und sowas überlimit, will ich sagen. Dass, und ich habe es gar nicht gehört. Da hättest du sonst was machen können. Es gab auch andere Situationen schon, 98 mit diesem berühmten Hungerast, den ich dann hatte, wo ich die Tour de France gegen Pantani dann verliere, wo ich an einem Tag 9 Minuten Rückstand habe. Da war ich auch so über den Punkt, dass ich, wenn die Zuschauer irgendwie aufgemacht hätten, also den Weg freigemacht hätten und da wäre ein Abhang runter, wäre ich den Abhang runtergefahren. Ja? Da ist einfach, ich weiß auch nicht mehr, wie ich da ins Ziel gekommen bin. Und solche Situationen, du bist einfach nur noch wie ferngesteuert. Ja? Und deswegen habe ich den Spruch auch nicht gehört, aber den gibt es ja anscheinend.
Ja, es gibt ja mehrere solche legendären Sportsätze, bei denen man eigentlich nie weiß, ob sie passiert sind. Ich weiß noch, Fußball-Relegationsspiel HSV gegen KSC, wo der HSV in der letzten Minute durch einen umstrittenen Freistoß noch das Tor schießt. Marcelo Diaz, argentinischer Nationalspieler, der Rafael van der Vaart, den Kapitän vom HSV, beiseite schiebt und sagt, tomorrow, my friend. Und er schießt das Ding in den Winkel und es ist Verlängerung. Und am Ende gewinnt der HSV. Letztendlich weiß man nie, ob dieser Satz so stattgefunden hat. Christoph Kramer 2014 im WM-Finale.
Das sind ja nur die bekannten Sachen.
Ja, genau. Ja,
also das passiert ja permanent im Leistungssport wahrscheinlich. Und da könnte man sicherlich auch noch andere Storys zusammenbekommen. Aber das sind die Momente, die dann bekannt werden. Ja, aber davon gibt es ganz viele.
Ja, vielleicht haben sie nicht stattgefunden. Auch Christoph Kramer, der den Schiedsrichter dann gefragt hat, wo sind wir hier eigentlich? Weil er ist doch irgendwie kurz ausgenockt worden, musste das WM-Finale verlassen und fragte den Schiedsrichter, wo sind wir hier? Oder was hat er gefragt?
Aber diesen Zustand, diesen Zustand, dass du selber gar nicht mehr in der Realität bist, den gibt's oft. Also den hatte ich öfters in meiner Karriere, weil du einfach dann auch über diese Schwelle gehst und willst einfach nur noch, bist wie so ferngesteuert. Da dreht sich alles, was du gelernt hast, was du trainiert hast über ein ganzes Leben von Kind auf an, ist dann eigentlich nur noch so wie ferngesteuert. Und das habe ich mehrere Situationen gehabt und das, wo die wird ja permanent auch schwindelig oder so, ja, wenn du übers Limit gehst. Aber und du glaubst auch, was immer sehr, sehr wo ich auch immer gesagt habe, wie geht das? Also du fährst ja dann, sag ich mal, als Kapitän dann auch in den letzten Berg nach schon 4000 Höhenmetern oder so, wo ja auch ein Riesentempo gefahren wird. Und dann bist du gefordert, da praktisch den letzten Berg, praktisch den Sieg und dann mitzukämpfen. Ja. Und da bist du auch so wie, weil die Helfer fahren dann rein, so ein immenses Tempo. Und du siehst dann irgendwie das Schild 15 Kilometer bis oben und die scheren dann aus und du bist ja auch schon am Limit.
Ja, die haben für dich gearbeitet
bis zu dem Zeitpunkt. Aber du musst dann noch diese 15 Kilometer noch dieses Tempo weiterfahren, obwohl du jede Sekunde denkst, nein, das halte ich nicht mehr durch. Und irgendwann bist du dann trotzdem eine Dreiviertelstunde später oben an der Ziellinie und hast es trotzdem durchgehalten. Also das ist ja auch so sehr, sehr, was ein Mensch alles aushält, wie man auch ein Mensch oder wie man trainierbar ist. Ja, das hat mich ja immer an den Radsport auch fasziniert. Ja.
Ja,
das sind so die Extreme, wo du dann sagst, ja, das geht immer noch mal ein Stückchen. Es geht immer noch mal und immer noch mal. Und wenn man sagt, es geht nicht mehr, dann geht's erst richtig los. Also ungefähr, ja. Und diese Sachen, die haben mir viel geholfen und waren auch eben dieses Negative in die negative Richtung, die dann auch mich 900 Zigaretten rauchen lassen haben. Ja. Ja, das ist zum Beispiel. Ja. Das sind so. Man kann das ja nicht nach unten ausschalten und nur nach oben verwenden, sondern das ist ja so in dir drin. Ja.
Was sind die konkreten Momente in den letzten Jahren, in denen du wirklich gemerkt hast, die dir gezeigt haben, ich inspiriere Menschen, ich inspiriere Kinder und Jugendliche? Was sind das für Sätze, die du in den letzten Jahren gehört hast oder Begegnungen, die dir quasi aufs Herz tätowiert sind?
Das Gute ist ja so, wenn du rausgehst, egal wo, die Leute, die dir was Positives sagen möchten, die kommen ja zu dir. Also es sind ja, ich hab noch nie jemanden gehabt, der sich so aufgebaut hat und dir alle möglichen negativen Sachen an den Kopf geschmissen haben.
Guck mal, im Internet ist es genau das Gegenteil.
Ja, da natürlich. Das ist eher so am Stammtisch oder so oder wenn man nicht dabei ist. Aber man fühlt ja, meinen die Leute es ernst, sind die da noch Und was ich vorhin schon gesagt habe, die ganzen Fanbriefe natürlich auf Instagram, auf diesen Plattformen, auch ehemalige Sponsoren, die jetzt auch wieder mit an Bord sind, die auch jahrelang dann nicht an Bord waren, jetzt wieder da sind, die haben diese Emotionen von früher noch, die haben das, das haben wir alle. Also das ist ja, das geht mir ja auch so. Ich meine, oder ich war jetzt auch gerade im Deutschen Fußballmuseum eine Ausstellung, da habe ich auch Gänsehaut gehabt, da habe ich auch eine Träne verdrückt, weil das sind auch, du erinnerst dich dann wieder zurück, wie toll das war, was das für eine immense Leistung war. Ja, und du bist ja, ich bin ja auch Fan von jemandem. Ja.
Von wem bist du Fan?
Zum Beispiel von Günter Mahler.
Okay, ja.
Auch fußballmäßig, weil du im Fußballmuseum warst?
Ja.
Von Günter Netzer, Günter Mahler, wie komme ich? Von ja. Günter Mahler, dem Skifahrer, war ich auch Fan.
Mir ist jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, Günter Netzer.
Nein, weil es sind ja herausragende Leistungen, die man auch bewundert, ist doch klar. Ja,
klar.
Also man ist ja auch, man ist ja Fan von jemandem oder findet irgendwas Begeisterungsfähiges oder das löst dir irgendwie eine Gänsehaut.
Klar,
das sind so diese herzlichen Sachen oder diese extremen Leistungen. Ja.
Bei welcher Erinnerung kam denn das Tränchen jetzt im Fußballmuseum? Was war?
Ja, weil ich dann diese Ausstellung gesehen habe und dann hat ja Günter Netzer selber schluchzen müssen und hat wirklich seine Emotionen auch gezeigt und da ist mir sofort auch eine Träne gekommen, weil das löst ja in dir unglaubliche Sachen aus, ja, was das war und auch diese, ich finde es auch schön, wenn Legenden auch in Deutschland dann auch chauffiert werden oder auch diese Leistung, auch wenn sie schon lange her ist, trotzdem noch prämiert wird. Ja, und da hilft natürlich auch so ein Museum, ja, deswegen habe ich auch ein Museum eröffnet, weil wenn ich ins Museum gehe, in der heutigen Zeit, wo so schnelllebig ist, wo du abgelenkt bist von den Medien und so weiter, Instagram und was alles, dann ist das so, dann im Museum kann man noch so reingehen und man kann sich noch so vertiefen. Einfach in Ruhe, man kann sich die Zeit nehmen, so lange wie man will. Und das war jetzt auch wieder beim Günter Netzer.
Schönstes Objekt, was du dort gesehen hast.
Und da kommen auch ganz viele seine ehemaligen Kollegen zusammen. Es ist so ein richtiges Treffen von Spitzensportlern. Und die haben natürlich alle, wenn ich jetzt zurückdenke an irgendeine Situation, an Champs-Élysées oder so, dann kriege ich auch sofort noch Gänsehaut. Weil das einfach, das prägt die Leben, ja, und das hat auch mein Leben geprägt. Und ich finde das einfach klasse, wenn das auch noch, wenn das noch prämiert wird.
Beeindruckendstes Objekt im Fußballmuseum, das du jetzt gesehen hast. Was hat dich besonders nochmal in Bann gezogen?
Das sind die Spieler selbst gewesen, also die dann da waren. Ja, das ist ja der Paul Breitner und der Toni Schumacher. Und um nur mal ein paar zu sagen, aber mein Freund, der Günter Netzer, der war ja mit der Familie da und das war so emotional auch für ihn, auch so schön, so eine Aufwertung seines Lebens. Nicht nur der Leistung, sondern er hat ja auch ein langes Leben hinter sich, ja. Und das finde ich so schön, wenn man noch an die tollen Sachen erinnert, die auch schon ein bisschen länger her sind. Ja, ja. Das finde ich toll.
Wann bist du das letzte Mal mit dem Fahrrad die Champs-Élysées entlang gefahren?
Ja, das war wahrscheinlich das letzte Mal, wo ich die Tour de France gefahren bin.
Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht.
Siehst du? Ist auch schon wieder so lange. Nein, zu meiner Doku.
Meine ich doch, nämlich
ja,
du bist doch in der Doku.
Zu meiner Doku, ja, natürlich.
Und wenn diese Champs-Élysées diesen Gänsehautfaktor für dich hat. Wie war es da, in dem Augenblick da lang zu fahren?
Auch, aber da war relativ, ich musste mich so konzentrieren, weil natürlich, ich bin im Verkehr gefahren. Ja, und wenn du dann, das ist was anderes, wenn du da mit dem Peloton reinfährst, vielleicht sogar noch das gelbe Trikot anhast wie 97 und dann weißt du, deine Familie wartet dort, die Tausenden von Fans, das ist eine unglaubliche Stimmung und dann fährst du auf der abgeschwerten Straße und die Tour de France, die Strapazen hören dann auf an der Ziellinie. Das ist natürlich nochmal was anderes als jetzt dort, da habe ich auch sehr, sehr viele Erinnerungen gehabt, aber ich musste mich da konzentrieren, um den Arte Triumph zum Beispiel, ja, das ist ja eine zehnfache Straßen, also Spuren. Und da fahren die Pariser fahren ja verrückt, ja. Also das ist ja wirklich. Und da muss ich ein bisschen aufpassen und muss mich da so ein bisschen durchwurschteln. Und da kamen Erinnerungen hoch. Und vor allen Dingen, wo ich dann das Interview gemacht habe. Also wo du dann wirklich in Ruhe nochmal konzentrieren kannst und dann beamst du dich ja in Gedanken zurück. Oh, wie war das damals? Und dann kommt da diese Gänsehaut wieder. Ja. Das ist einfach so.
Ja. Was ist dein aktuelles Lieblingsobjekt in deinem Jan-Ullrich-Museum?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, wenn ich von der Wertigkeit ist es tatsächlich da. Also was mit 97 zu tun hat. Also der Pokal zum Beispiel, weil der einzigartig ist. Ja, also der Tour de France Siegerpokal.
Darf man auch behalten dann?
Der steht ja bei mir im Museum. Aber auch das Fahrrad, mit dem ich gefahren bin, oder das Trikot, was ich da anhatte. Also diese Sachen, die haben mein Leben geprägt und das war mein größter Erfolg. Sind wir uns einig? Oder bin ich mir einig? Und weil das so eine Einzigartigkeit hat. Ja. Also es gibt nur dieser, ich weiß nicht, ob du das weißt oder die Zuhörer. Es gibt ja, der sieht immer, dieser Pokal ist ja aus Porzellan. Und der sieht zwar gleich aus, aber es ist immer ein Unikat. Also immer ein Detail verändert, wird angefertigt und jeder Tour de France-Siegerpokal ist ein Unikat.
Und was ist dein Detail, was anders ist als
Nein,
am
sind,
Jahr
ist,
zuvor?
Ist so von der nicht von der Form her, die Form ist gleich, aber von der Bemalung oder von der Farbe und so weiter, gibt's kleine Details. Okay. Ja, und das ist praktisch, den gibt's nur einmal, wenn du so willst, auf der ganzen Welt.
Ja, lustig.
Aber auch dieses, weißt du, wenn ich dann die alten Fahrräder sehe oder ich gehe an der Medaillen vorbei von der Olympiade. Also Olympiade war ja auch in Sydney, wo ich Olympiasieger werden konnte. Das ist ja auch so ein, wenn du morgens losfährst und weißt du nicht, dass du 6 Stunden später Olympiasieger wirst, Weißt du, das ist ja auch so, in der Tour konntest du denn ja schon einigermaßen absehen, du hast einen gewissen Vorsprung, du musst nur noch heil ins Ziel kommen in Paris am letzten Tag, aber so ein Einzelrennen ist auch was Schönes, wenn man morgens losfährt und weiß noch nicht, dass du abends Olympiasieger bist, ja, und dann rennst du da an der Medaille, aber ich weiß, hast du schon mal gesehen, das Museum?
Nein,
ja, ist sehr, sehr, sehr liebevoll gemacht, also wir haben da wirklich Emotionen natürlich reingesteckt und natürlich. Wird auch gut angenommen, bin da sehr froh und bin auch froh, dass es so eine Unterstützung und so eine tolle Werbung ist.
Ja. Auch, ja. Einer, der jetzt auch mit dabei ist bei deinem Cycling Festival, das ist Lance Armstrong, dein größter Konkurrent damals. Ja. Mittlerweile seid ihr Freunde, das wissen wir.
Ja.
In ein paar Sätzen, was verdankst du Lance Armstrong?
Natürlich die Duelle in erster Linie.
Morgen, ihr seid an mir vorbeigeradelt, damals in Baden-Baden.
Nein, also, und dann natürlich wirklich, dass er in mir in meiner extrem schweren Lebensphase, in meiner schwersten Zeit im Leben zur Seite stand als Freund.
Von sich aus ist er gekommen.
Ja, er wurde natürlich aktiv, also er wurde angerufen aus meinem Freundesfeld.
Ja.
Ja, und ist dann aber, hat alles stehen und liegen lassen, ist gekommen und dann habe ich ihn erlebt, dass er nicht nur gekommen ist, sondern ich habe ihn er war in Ärztegespräche mit dabei, er hat mit mir gesprochen. Er hat dich auch
in der Klinik besucht.
Ja, das erste Mal in der Klinik, aber wir hatten vorher schon so einen Kontakt, weil von meiner Seite muss ich auch nochmal jetzt eine Lanze für Lenz sprechen. Also ihm wurden ja die Sachen aberkannt, aber
alle die wurden ihm aberkannt, im Gegensatz zu dir.
Letztendlich saßen wir alle irgendwo in einem Boot und ich sehe die Leistung, die er gemacht hat, also diese sportliche Leistung, das fing damals schon an mit seiner, dass er den Krebs besiegt hat. Das zeigt mir mal einen Mensch, der so stark ist, der einen Krebs besiegt hat und dann immer noch in irgendeiner Art Profisportler ist. Also überhaupt an diese Leistung wieder rankam. Und dieser Mensch hat einfach eine Ausstrahlung, ein Kampf, also eine unendliche Disziplin auch. Und das beeindruckt mich an Lenz. Und das ist, und dann siehst du ihn auch in so wirklich schwierigen Gesprächen, wo wir zusammen mit den Doktoren gesprochen haben, wo wir zusammen gesprochen haben. Und da siehst du, dieser Mensch ist wirklich an dir interessiert.
Was also der
ist nicht gespielt, das ist nicht irgendwie, weil er davon sich einen Vorteil verschaffen will oder so, sondern da habe ich richtig, ich habe sofort gespürt, er ist gekommen für mich.
Er hat ja auch gesagt, die anderen von der Tour, die ganzen Konkurrenten, waren ihm alle egal. Aber du warst ihm nie egal. Er hatte auch Respekt vor dir,
richtig,
weil du einfach so ein Tier warst,
ja,
und wirklich so ein harter Konkurrent.
Ja.
Also er hat wirklich auch zu dir aufgeschaut, selbst wenn du Zweiter warst, aber er hat zu dir aufgeschaut, du warst eine permanente Gefahr. Mhm. Aber du warst ihm nicht egal.
Nein.
Warum? Warum? Einfach nur, weil du am dichtesten an ihm dran warst? Von der Leistungsfähigkeit oder war es
Was hat er gesagt? Er hat für sich gedacht wahrscheinlich, oder das weiß ich auch, dass ich der Einzige bin, der ihn gefährlich werden kann, der ihn schlagen kann.
Okay,
ja, und da kommen ja ganz viele Sachen im Nachhinein raus, dass er wirklich immer schon geschaut hat, was macht er an Ulrich im Winter, was macht er im Frühjahr, wie sieht er aus, wie viel Kilo hat er zu viel noch oder eventuell, wie kommt er jetzt in Form, welche Rennen fährt er im Vorfeld. Also er hat sich wahnsinnig mit mir beschäftigt. Und was natürlich auch verbindet, ist auch diese Zeit, sag ich mal, die wir dann beide hatten nach diesen Doping-Geschichten. Mhm. Also das ist ja ähnlich gewesen. Ja, er hat seine Titel, also nicht nur seine Titel, sondern diese ganze Welt ist zusammengebrochen. Für ihn und für mich. Und das war sehr, sehr extrem.
Hat er denn das kann man nicht verstehen gemacht an Doping wie du? Oder hat er mit anderen Mitteln noch gedopt? Wie war das bei ihm?
Das weiß ich nicht hundertprozentig, aber es gab ja nicht viel Geschichten. Es gab ja dieses Epo praktisch, was am Anfang nicht... Und auch dieses Blutdoping und das war es ja dann praktisch schon. Also alles andere, was eventuell noch, das hat ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das steht auf der Liste, aber bringen tun ja viele Sachen nichts. Also du bist ja auch schon positiv, wenn du mal ein falsches Nasenspray nimmst. Also ob das bringt kein Zentimeter oder keine Sekunde, dass du schneller Rad fährst oder so.
Aber beim Eigenblut merkt man es.
Ja, natürlich.
Das also merkt alles, man richtig.
Ja, aber wenn das dann wieder die flächendeckend gemacht ist, dann ist es auch wieder, weißt du, da sind wir wieder an dem Punkt, warum man das gemacht hat, um irgendeine Chancengleichheit zu haben. Aber die Leistung von Lance Armstrong als Sportler und mittlerweile auch als Freund, das habe ich auch schon damals, wo wir noch nicht so befreundet waren, habe ich das auch schon so gesagt, das ist ja auch eine Zeit des Radsports, wo auch die Gesellschaft und das alles nicht anders zugelassen hat. Ja, das sehe ich ja bei mir auch. Was auch ein großes Thema ist, dass wir dass wir das in unserem Leben gespürt haben. Das ist so, ich vergleiche es immer so ein bisschen, keiner kann dir einen Rat geben über Kinder, wer noch keine Kinder hat. Also wenn einer keine Kinder hat, dann kann er nicht einen riesen Rat geben und was du mit deinen Kindern besser machen kannst. Und genauso ist auch, also was wir durchgelebt haben, das wissen nur wir. Das war extrem hart. Das hat uns beide fast zerbrochen. Und jeder ist damit anders umgegangen. Ich habe vielleicht noch, ich habe einen größeren Absturz gehabt und eine längere Phase. Aber die Leistung, die wir gebracht haben, ist ja trotzdem, muss ich sagen, war trotzdem da.
Er war ja mit seinem Geständnis vor dir dran. Als du jetzt auch gemerkt hast, ey, Lance kommt jetzt raus. Was hast du gedacht in der Sekunde? Jetzt muss ich auch? Bei dir hat es dann ja noch ein bisschen gedauert.
Nee, ich habe nicht gesagt, jetzt muss ich auch, sondern die meisten Zuhörer wissen jetzt auch nur von den großen Namen, die rausgekommen sind. Aber es sind ja ganz viele rausgekommen. Und jeder, der irgendwie ein Geständnis gemacht hat, hat natürlich auch wieder das leichter gemacht für mich.
Ja.
Aber trotzdem war ich, in dem Moment war ich auch schon schwächer und ich hatte gerade so ein bisschen Ruhe von den Medien und so weiter und da habe ich mir gedacht, also ich lasse jetzt immer die Ruhe, also dass dieses ganze Programm nochmal abzuspulen und nochmal da völlig im Fokus zu stehen und diese Anwälte und was alles dazukommt, diese negativen Sachen, die dann dazukommen, die konnte ich in dem Moment einfach nicht mehr stemmen.
Ja.
Deswegen habe ich gesagt, jetzt ist gerade ruhig um mich und jetzt lasse ich es erstmal so.
Sag nur kurz einen Satz. Warum wurden ihm alle Titel aberkannt, die aber nicht? Was war der Unterschied?
Das musst du ihn selber fragen. Ich weiß nicht, da ging es ja auch um Grand Jury und was er so noch im Nachhinein gemacht hat mit den Fahrern, Beeinflussung und so weiter. Okay. Und ich weiß nicht, ob das Verjährung, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Okay. Da habe ich mich auch gar nicht mehr beschäftigt.
Ja.
Aber trotzdem nochmal zu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder, aber von sportlicher Sicht waren wir da alle irgendwo, haben wir denn mit den gleichen, jetzt sage ich es einfach, mit den gleichen Waffen gekämpft, ja, und aus sportlicher Sicht, das sagen alle, die da mitgefahren sind, die Radprofi waren, aus sportlicher Sicht hat er einfach auch diese Titel gewonnen, ja, weil dieses, was er da geleistet hat, das war sportlich das Beste,
ja. Großartig war ja der Satz, den er in der Doku gesagt hat, Jan ist simple. Also der hat auch Chancen. Er wusste, du hast auch Chancen, da wieder rauszukommen. Du hast Chancen, auch wieder auf die Beine zu kommen. Also da lohnt es sich auch zu investieren. Der hat dran geglaubt, dass es dir auch wieder besser gehen kann. Weil Jan ist simple. I am a super fucked up complicated motherfucker.
Das ist auch so sein Schild nach außen. Also Lenz hat, ich weiß, dass er auch sehr, sehr zu kämpfen hatte und er ist aber auch ein anderer Typ. Er ist so, er baut sich dann so ein Schild um sich rum und zieht da komplett voll knallhart durch, auch im Business und so weiter. Er ist halt ein anderer Mensch, aber trotzdem hat er das gleiche durchgemacht wie ich.
Ganz kurz noch zwischendurch ein bisschen Autovervollständigung. Vervollständige mal die folgenden Sätze. Morgens als allererstes
stehe ich auf und trinke ein Glas Wasser mit Zitronensaft drin.
Gut. Ich hatte gehofft, du schaltest das Radio ein.
Also, das mache ich dann auch, ja, stimmt. Aber erstmal, nachdem ich auf Toilette gegangen bin, trinke ich erstmal ein Glas Wasser, Zitronenwasser und dann kommt schon relativ schnell das mit dem Radio, stimmt.
Ja. Am ruhigsten fühle ich mich, wenn...
Wenn ich in meinem Umfeld, Familie, in meinem Freundeskreis bin. Dann kann ich loslassen, dann kann ich relax sein, da bin ich der Jan, der keine Geheimnisse irgendwie hat von meinem engsten Kreis und da kann ich sein, wie ich bin.
Mein absolutes guilty pleasure ist ich liebe es, aber eigentlich schäme ich mich dafür.
Es hat was mit Süßigkeiten zu tun.
Okay, was?
Also ich schäme mich nie dafür, aber ich liebe Süßigkeiten und kauf auch mittlerweile nur noch kleine Rationen.
Schokolade oder
was? Ja, Schokolade, was Süßes.
Gummi,
was Süßes.
Gummi.
Nee, gute Schokolade. Ja. Aber ich kann da nicht stoppen.
Also ja, das Gute ist ja bei dir, du kannst es dir ja leisten, weil du ja gleich wieder 90 Kilometer Radfahren gehst. Du kannst diese Süßigkeit in. Ich hatte mal die Hana Twins, unsere beiden hier Langläuferinnen da, hatte ich mal da. Die kamen ins Studio und hatten beide einen Teller mit Kuchen in der Hand, weil Sie müssen den essen. Sie müssen Schokolade abends essen.
Aber ich müsste um diese nicht Kalorien so viel. Ich müsste nicht so viel, weil ich hätte gern diese, wenn ich Schokolade vor mir sehe, dass ich nur die Hälfte esse.
Es geht mir genauso.
Wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, ich kann morgen wieder Sport machen und das ist. Aber trotzdem, das ist so meine Schwäche.
Das Geräusch, das zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist
Musik und Kindergeschrei.
Aber wie interessant, Musik und Kindergeschrei. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht sagst, das Rattern der Speichen.
Ja, es sind ja mehrere Sachen. Ja,
natürlich sind es
mehrere.
Auch die Kette, aber ich hätte gedacht, das würdest du als erstes sagen.
Nein. Also es ist Musik ist ja auch Leben und dann auch, wenn meine Kinder um mich Terz machen, das liebe ich. Ja, weil dann bin ich mit ihnen zusammen und bin da Teil davon und das ist einfach schön.
Und Terz heißt was?
Ja, Terz, ganz normale, so ein Alltag, ja.
Weil die sind ja jetzt nicht mehr so ganz so klein.
Nein, aber um Trampolin oder wenn wir irgendwie ein bisschen im Garten Fußball spielen oder dann ist Leben drin und das ist, man fühlt sich da wohl.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich als erstes.
Du stellst Fragen.
Ja, du liebst es doch auch, gefordert zu werden. Das ist doch auch wichtig.
Zeitmaschine.
Oder liebst du es nur, dich selbst zu fordern, aber nicht von anderen gefordert zu werden?
Nein, ich liebe beides.
Oder? Ja, beide.
Ja, Zeitmaschine, boah. Ja, wahrscheinlich würde ich mich schon vor dieser schlimmen Zeit hinbieben. Ja. Okay. Einfach.
Aber auch nicht weiter zurück, nicht in ein voriges Jahrhundert.
Doch, auch gerne. Also ich würde schon mal gerne Mäuschen spielen in verschiedenen Epochen. Das ist ganz klar.
Vielleicht zur ersten Tour de France. Der Tag der ersten Tour de France.
Also wenn du jetzt so anfängst, dann können wir tagelang reden, wo ich mich gern hinbieben würde. Natürlich wäre ich da auch, ja, aber es gibt ja so viele, müsste ich mich mal ein bisschen in mich gehen, aber das Leben ist ja einfach auch schön, also mit allen Sachen. Wenn man es denn mal geschafft hat, das wollte ich auch nochmal sagen, wenn man es denn mal geschafft hat, ich habe ja vorhin erwähnt, das ist schon wieder sieben, also der große Absturz, das ist 7 Jahre her, wo ich mit meinem Leben gekämpft habe und mit dieser Situation. Aber es ist schon wieder 7 Jahre her. Heute kann ich so wieder locker, weil ich das verarbeitet habe, kann man das so sehen, dass man sagt, ja, das war auch ein Teil meines Lebens. Das war eine Herausforderung, das war ein Test in meinem Leben. Ich konnte da auch wieder was Positives rausziehen, ja, dass man kämpfen muss, dass man da nicht mehr hin will und so weiter, dass man Hilfe annimmt und so weiter. Das sind alles so Sachen, das Leben ist halt, ist wie es ist.
Und es umso ist bunt.
Das ja, Leben und Gott sei bunt. Dank.
Ja, klar.
Gott sei Dank. Das Leben muss bunt sein.
Und es hat dich natürlich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist.
Ja, und ich freue mich auch auf das Leben, was jetzt noch kommt. Ja. Das ist ja, natürlich erinnert man sich auch, man lebt auch hin und wieder mal gerne in der Vergangenheit so gedanklich, aber eigentlich ist ja heute ist das Entscheidende und was die Zukunft so bringt. Ja. Und da freue ich mich drauf, weil man kann es zum Teil nur beeinflussen und dann, man muss immer gespannt bleiben, was auf einen zukommt. Ja.
Zum Schluss noch ganz kurz vielleicht zu diesem so wichtigen Thema in unserer Gesellschaft heute, weil so viele Menschen an depressiven Episoden leiden. Bei dir war auch irgendwann klar, ja, da war es jetzt nicht nur die Sucht das Problem, sondern du hattest dann ja auch wirklich eine handfeste Depression. So ein Moment, den du ein Leben lang mit dir rumgetragen hast, wie Zieleinfahrt Champs-Élysées, Gänsehaut. Hattest du den in der Zeit der Depression parat? Hat der irgendetwas machen können? Oder hat er das Ganze eher noch schlimmer gemacht?
Das ist eine gute Frage. Nein, es ist ja immer vielleicht kurzfristig, aber wenn man das Problem, das was man eigentlich hat, was eine Depression ausgelöst hat, nicht löst, dann helfen diese Sachen auch nicht groß.
Nein, man soll ja auch nie zu depressiven Menschen sagen, Thema, guck doch mal, die Sonne scheint, bringt nichts. Das ist das.
Ja, man muss das Thema und ja, man muss das Thema einfach angehen. Natürlich helfen auch schöne Sachen, wo man sich erinnert, helfen kurzzeitig vielleicht, ja.
Kurzzeitig, ja.
Oder triggern dich nochmal, dass du sagst, oh, das war so schön und jetzt bin ich halt so. Also es kann alles auslösen, aber man muss das Problem angehen. Und was ich immer wieder sagen kann, das, was ich auch so schwer, wie gesagt, nehmt einfach Hilfe an. Es gibt ein Umfeld, es gibt Freunde, es gibt Familie, die unbedingt helfen möchten.
Und es wird alles leichter.
Und stellt euch da mal das vor, dass dass ich jetzt oder dass jemand die Kraft hat, jemand zu helfen oder das Potenzial, und die Person lässt sich nicht helfen. Das ist ja für diese Familie, für die Freunde ja auch extrem schwer. Also ich erinnere mich an meine Frau, die dann völlig ausgezehrt war, weil das so viel Energie gekostet hat, immer wieder mit mir zu sprechen, mich zu motivieren, vielleicht in die richtige Richtung zu führen und so weiter. Und ich habe das nicht an mich rangelassen. Das war ja viel schwerer auf den Moment auch für meine Ex-Frau. Mhm. Ja, also und das muss man sich auch immer mal, wie würde ich reagieren, wenn das andersrum wäre?
Ja. Ja. Ihr habt ein super Verhältnis heute, oder?
Ja, Gott sei Dank. Also, nein, zu allen, also auch zu meiner Ex-Freundin, zu den Kindern, zu meiner Ex-Frau.
Ja.
Aber auch meine aktuelle Partnerin, meine Freundin ist integriert in die Familie und in herzlich aufgenommen worden.
Von wem hast du als erstes Hilfe angenommen? Wer war es?
Ja, eigentlich kann man sagen, so wo ich dann wirklich richtig nachgefragt habe, war wirklich mein Freund Mike.
Dein Freund Mike.
Ja.
Der hat dich zu sich nach Hause geholt, auch nach.
Ja, man versucht dann erst andere Sachen, wie eine Klinik oder so, aber da, also richtig, dass du das Gefühl hast, weißt du, was ich vorhin auch mit Lenz gesagt habe, dass wirklich jemand da ist, der sich wirklich für dich interessiert. Mhm. Und nicht nur eine Klinik, ein Doktor oder so, der hunderte Patienten hat, der dir auch helfen kann, aber es ist nachher die lieben Menschen um dich herum.
Ja.
Die helfen dir dann wirklich.
Mike hat auch erzählt in der Doku von diesem Anruf. Du warst, glaube ich, bist ziellos durch die Schweiz gefahren, wolltest vielleicht doch noch eine Klinik suchen, aber irgendwie bringt es nichts. Und dann hast du dich aber überwunden und hast deinen Kumpel Mike angerufen. Genau. Ich glaube, er hatte da auch zeitlang keinen Kontakt mehr so gehabt groß. Und er hat dich auch gar nicht erst erkannt am Telefon.
Wir hatten Kontakt, aber Mike hat das auch richtig schon damals erkannt, dass du sagst, es gab ja auch Freunde, die es anders probiert haben. Aber für diese Situation doch der falsche Weg war. Also mit ein bisschen Pressure drin, dich einfach in einer schlechten Situation irgendwie angesprochen oder so. Oder die einfach Sachen gemacht haben, wo ich damals nicht wollte oder wo ich auch nicht an mich reingelassen habe. Und Mike hat mich auch in der Klinik besucht, aber er hat gesagt, er muss erst kommen von sich aus. Also ich muss erst den Schalter umlegen und dann um die Hilfe fragen, und nicht die Hilfe zu ihnen bringen und sie anbieten. Ja, weil das ist was anderes. Ja,
das stimmt. Du musst
und,
mich
und man bitten. Muss einfach dann die Zeit haben, auch warten zu können und wenn dann derjenige anruft, der Hilfe braucht, dann auch da zu sein.
Ja. Erinnerst du dich noch an den Anruf?
Ja, natürlich.
Das schon?
Ja.
Okay.
Der fiel mir auch nicht leicht. Ja, der fiel mir auch nicht leicht.
Denn die Seite haben wir nicht gehört. Er hat auch gleich Klartext gesprochen. Er hat gesagt, du kannst zu mir kommen, aber ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Und wenn du dich hier daneben benimmst, wenn du Scheiße baust, dann fliegst du raus. Also er hat gleich Klartext gesagt.
Ja, natürlich. Da muss auch Klartext geredet werden. Also muss auch nicht um Brei herum geredet werden, sondern das Gefühl muss gegeben sein, dass du das Gefühl hast, der hat jetzt alles stehen und liegen lassen, was er in der Sekunde hatte und hat mich jetzt abgeholt. Das ist schon mal der erste große Schritt, dass du sagst, dass du nicht sagst, ja, weil ich kann nicht morgen abholen, jetzt habe ich keine Zeit oder so. Verstehst du, dass du das Gefühl hast, der lässt jetzt wirklich alles ist jetzt unwichtig auf dem Moment und du bist jetzt wichtig. Und das ist immer schon die erste Basis. Und dann natürlich muss offen geredet werden, natürlich.
Ja, und dann habt ihr zusammen tagelang einen Spielplatz im Garten aufgebaut.
Ja, also, da haben wir verschiedene Sachen gemacht. Vor allen Dingen um intensive Zeit miteinander. Also du musst ja dann reden. Und vor allen Dingen zu einem Freund, wo du Vertrauen hast, redet man ganz anders wie zu einem Doktor. Also es ist gegen mir so, natürlich kann man sich da ganz anders öffnen und kann auch Ratschläge besser annehmen oder kann man auch Verständnis für die Situation irgendwie aufbauen, als wenn man jetzt eine unbekannte Person als Arzt vor sich sitzen hat, zu dem man erstmal Vertrauen aufbauen muss. Und ob das überhaupt gelingt, das ist ja noch eine andere Frage.
Ja. Ist das Thema Depression für dich vorbei? Denn oft begleitet es einen Leben lang, wenn man erst mal drin war. Inwiefern musst du aufpassen heute?
Ich weiß es nicht.
Oder ist alles einfach wieder
für mich
gut?
Ist es bedeutend leichter geworden. Mein Leben ist extrem leichter geworden, nachdem ich mich mit meinem größten Problem auseinandergesetzt habe und das dann ausgesprochen habe. Also das für mich verarbeitet habe. Ja, wenn du, ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, ich habe meine Werkzeuge, ich weiß, was mir gut tut.
Wie
ich
zum Beispiel, was sind Werkzeuge?
Ja, Sport, Familie, Freunde, rausgehen an die frische Luft, auch einen geregelten Ablauf zu haben, Ziele zu setzen.
Struktur,
im Alter, ja, Abläufe zu haben. Ziele zu setzen, große, kleine Ziele, Zwischenziele. Auch wirklich auch mal Nein zu sagen,
wichtig, Nein
wenn mein sagen. Herz sagt Nein und dann irgendwie dann mein Kopf sagt ja, dann muss ich mich entscheiden, was ich, also immer fürs Herz in dem Moment habe ich jetzt festgestellt, ja.
Ja. Merkst du, wenn du überfordert bist, wenn dich etwas überfordert, merkst du es?
Merke ich.
Ja.
Aber es kommt nicht so weit, weil ich vorher schon jetzt Nein sage.
Okay.
Also das habe ich auch gelernt. Sagen wir, das ist wirklich nichts für mich, das würde ich nur mit Widerwillen machen und das mache ich dann nicht gerne. Dann sage ich es lieber gleich ab und konzentriere mich auf die vielen guten Sachen, die jetzt auch in mein Leben wiedergekommen sind. Also ich habe ja viele, viele schöne Sachen, also so viel wie die ganzen vielen Jahre nach meinem Karriereende nicht mehr.
Allein der Sport, allein das Radfahren hält dich im Prinzip jetzt gesund.
Ja, und das Umfeld.
Und
auch die Sachen, die ich mache, die mir, wenn was Spaß macht.
Richtig, Dinge machen, die einem gut tun. Ist ein ganz wichtiges Instrument.
Richtig, ne? richtig. Und das ist es ist nicht nur eine Sache, es ist ein Pol von diesen Sachen, die du dir vornimmst. Also was du schon gesagt hast, Sport, Familie, Freunde und dann die Sachen, wo ich jetzt sage, ich will jetzt nicht Arbeit sagen, aber die ich jetzt mache.
Ja,
mit dem Festival, mit dem Cycling-Festival, mit dem Museum, das macht mich auch stolz und macht auch Spaß. Oder mit den TV-Shows, mit den Rad-Events, mit den Partnern, die ich jetzt auch wieder an meiner Seite habe und so weiter als Testimonial. Oder was mir auch Spaß macht, hätte ich früher nie gedacht. Ich mache jetzt auch für so Companies so Speaker-Talks.
Ja. Ja,
und da ist genau das, was ich erzähle ich über mein Leben. Und erzähle, wie ich da rausgekommen bin, wie ich da praktisch die Werkzeuge genutzt habe, die mir zur Verfügung standen und das wird gut angenommen, weil jeder hat ja irgendwo schon mal auch eine Situation gehabt, die ähnlich war.
Ja. Jan, dir ganz herzlichen Dank, dass wir zusammen auch nochmal wieder auf deinen unglaublichen Weg einfach mal schauen durften, aus heutiger Sicht. Danke auch für die Offenheit, darüber zu sprechen. Damit hilfst du ja vielen anderen auch. Und dann ganz viel Spaß und vor allem gutes Wetter. Mitte Mai beim
January Cycling Festival.
Nochmal zur Eigenwerbung.
Also wer wirklich was Tolles erleben will, kommt.
Muss man sich anmelden.
Ja, weil diese Legenden, die da
aus dem Rad sich anmelden vorher.
Ja, man muss sich anmelden, aber das findet man.
Nicht einfach so vorbeikommen, sondern vorher kurz.
Man muss natürlich registriert werden, man kriegt auch eine Startnummer, man kriegt auch ein schönes Trikot, also ist auch dabei und fantastisches Essen und Live-Musik und also so viele Sachen. Aber es gibt eine eigene Homepage dafür. Jan Ulrich Cycling Festival oder auch auf meiner Homepage kann man es auch finden. Und dann freue ich mich. Also ich freue mich auch, dass ich hier war, mit dir so angenehm sprechen konnte. Ja, alles Gute.
Und dann natürlich beim Festival Jan Ulrich abends auf der Bühne beim Karaoke singen.
Vielleicht.
Welchen Song als erstes?
Das kann man sich ja nicht ausdenken, das muss spontan dann sein. Wahrscheinlich der letzte Song, wenn alle gehen müssen, weil meine Stimme ist nicht so. Nein. Wir machen ja auch jeden Spaß mit.
Was ist der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast? Notfalls guck kurz nach.
Sia, glaube ich. Sia.
Ah.
Im Auto höre ich viel Klassikmusik.
Ah.
Ja, sehr beruhigend und schön. Ja.
Super.
Da kann man auch so ein bisschen entspannen. Oder natürlich Radio.
Ja. Ich danke dir für den Besuch heute und bis die Tage wieder.
Und dir auch alles Gute. Hat Spaß gemacht.
Talk mit Thies.
Das war Jan Ulrich. Und hier habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
ARD.
Amy Winehouse, die Soul-Ikone aus London. So ein Feeling. Was für eine Stimme. Viele haben diesen Song gecovert und bringen ganz unterschiedliches Licht ins Dunkle. Ich bin Roland Kunz, Host des Musikpodcasts Interpretationssache. Geht wieder mit mir zusammen auf neue Hörabenteuer. Jede Woche gibt's bei uns einen Song und mehrere Interpretationen im Vergleich. And I'm feeling good. Ab dem 5. August sind wir mit 6 neuen Folgen zurück. Unter anderem Back to Black, Summertime von George Gershwin, Feeling Good von Michael Bublé, so stark performt, und dann eines der beliebtesten Klassikwerke. Genau, Smetana, die Moldau. Die ganze Geschichte fand ich sehr bewegend und freue mich drauf, sie euch zu erzählen.